NDR Info. Echo des Tages.
Tja, das hat es immer noch nicht gegeben. Der Bundespräsident, das Staatsoberhaupt also, lädt ein zum Neujahrsempfang. Aber wichtige Leute bleiben demonstrativ fern. Der Fall Christian Wulff erfüllt also auch heute die Nachrichten. Umso mehr, da auch Spekulationen über einen möglichen Nachfolger nicht abreißen. Dazu gleich mehr und auch der Kommentar. Außerdem, der Bund hat vergangenes Jahr deutlich weniger Schulden gemacht als erwartet. Investoren überschütten Italien mit Geld und amerikanische GIs haben sich in Afghanistan möglicherweise der Leichenschändung schuldig gemacht. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst zum Fall Christian Wulff. Da ist die Kredit- und Medienaffäre mitnichten abgeschlossen. Und dennoch, oder gerade deshalb, müht sich der Bundespräsident, zur Tagesordnung überzugehen. Traditioneller Neujahrsempfang heute in Schloss Bellevue. Die Plätze auf der Gästeliste sind da eigentlich begehrt. Dieses Jahr allerdings wollten nicht alle kommen. Der Deutsche Journalistenverband und Transparency International sind aus Protest ferngeblieben. Zum Ausgleich, wenn man so will, gab es Rückendeckung von der Kanzlerin höchstpersönlich. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten, mit dabei natürlich
Frau Dr. Merkel, Bundeskanzlerin und Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands.
Die Bundeskanzlerin trifft den Bundespräsidenten. Ihr erstes offizielles Treffen seit der Affäre. Entsprechend groß war das Medieninteresse. Unbedingt herzlich war die Begegnung nicht. Maximal 5 Sekunden wurden Hände geschüttelt. Dann machte Merkel auch schon gern Platz für die anderen aus dem schwarz-gelben Kabinett. Nicht alle haben die Einladung des Bundespräsidenten angenommen, aus Protest. Nicht dabei waren zum Beispiel der Chef des Deutschen Journalistenverbandes und auch Edda Müller von der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Ihre Begründung?
Er hat gesagt, 400 Fragen, die werden morgen im Internet sein. Jeder kann sie nachlesen. Das wird ein Beispiel sein für Transparenz und ein Neuanfang von Transparenz in dieser Republik. Und das ist das Gegenteil von dem, was er versprochen hat, passiert jetzt.
Wulffs Anwälte hatten eine detaillierte Veröffentlichung der Journalistenanfragen abgelehnt. Das widerspreche unter anderem dem Recht am eigenen Wort. Mehrere Zeitungen, unter anderem die Bild-Zeitung und die Frankfurter Rundschau, wollen diese Bedenken nun nehmen und gaben ihr Okay für eine Veröffentlichung ihrer Fragen. Ebenfalls beim Neujahrsempfang eingeladen, etwa 80 ehrenamtlich engagierte Bürger. Die kamen fast alle, wenn auch zum Teil mit knirschenden Zähnen.
Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass er mir das Event so ein bisschen versaut, muss ich mal so sagen.
Es war schon ein bisschen komisch, ne? So, wir haben uns erst sehr gefreut und dann kam ja diese Diskussion um den Bundespräsidenten. Immer wenn wir gefragt wurden, ja, wo geht ihr denn hin? Und wir sagten zum Bundespräsidenten, wurde dann gleichzeitig gesagt, auch so flapsig dann, ob er dann überhaupt noch im Amt ist.
Dieser Mann, ebenfalls aus NRW, sieht's gelassener.
Wir kommen aus Köln. In Köln würde man, glaube ich, diese Affäre nicht so hoch spielen wie hier.
Auch wenn sich in Schloss Bellevue auch die erste Reihe der Regierungskoalition demonstrativ hinter Wulff stellte, die Kritik selbst aus der Union nimmt zu. Unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann forderte sogar seinen Rücktritt.
Meine eigene Reaktion wäre, auch wenn er mich fragen würde, ich würde mir selbst, meiner Familie und dem Amt das nicht länger zumuten.
In den Medien flammt derweil schon eine Nachfolgediskussion auf. Genannt wurde zum Beispiel SPD-Fraktionschef Steinmeier. Das ist ein Ablenkungsmanöver, sagte dazu Thomas Oppermann, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag.
Ich habe den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin hier den Versuch macht, sich eines harten Konkurrenten im Kampf um die Kanzlerschaft in Deutschland zu entledigen. Ich persönlich glaube, dass Frank-Walter Steinmeier alles daran setzen wird, dass wir diese Bundesregierung ablösen können.
Übrigens, auch Unionsfraktionschef Kauder nannte Nachfolgediskussion heute wörtlich Quatsch. Also demonstratives, aber trotzdem verhaltenes Händeschütteln in der Krise, das stand heute auf dem Programm. Noch einmal Blitzlichtgewitter. Und schon war der Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten nach fast 3 Stunden vorbei.
Tja, der Neujahrsempfang vorbei, nicht aber der Affärenwirbel. Demonstrative Absagen, Kritik aus den eigenen Reihen, Nachfolgespekulationen und viele fragen sich, wie lange sich der Bundespräsident das noch antun will. Gerd Debenbrock kommentiert.
Die Gedanken sind frei. Wenn nun Namen für eine Nachfolge des noch nicht zurückgetretenen Bundespräsidenten ins Spiel gebracht werden, dann handelt es sich aber nicht unbedingt um die, die tatsächlich ernsthafte Chancen hätten. Es sind auch nicht unbedingt die realen Wunschkandidaten der Kanzlerin oder anderer Parteivorsitzender. Es sind Namen, die in erster Linie einer Medienstrategie oder auch Kampagne entstammen. Man befeuert die Diskussion, man versucht Christian Wulff mürbe zu machen, indem man Alternativen ins Spiel bringt. Personen sind immer interessant, zumal die Anwürfe gegen Wulff sich inzwischen in unübersichtlichen Details verirren. Zu jedem Namen, seien es Frank-Walter Steinmeier, SPD, Norbert Lammert, Thomas de Maizière, Klaus Töpfer, CDU oder Katrin Göring-Eckardt, Grüne, gibt es Pro und Contra. Es spricht so viel für sie wie gegen sie. Mal zu alt, mal noch als Minister gebraucht, mal angeblich gar nicht bereit. Die Debatte ist grenzwertig. Sie macht wenig Sinn, denn die Diskussion verbrennt nicht nur den Amtsinhaber, sondern zugleich potenzielle Nachfolger. Leider ist Christian Wulff daran nicht unschuldig. Sein Verhalten, seine strategischen Fehler verlängern die Debatte zu einer nahezu unendlichen. So geht die Rechnung, die auf Ermattung der Öffentlichkeit setzt, nicht auf. Natürlich ist es nicht verboten, sich Gedanken für den Fall des Falles zu machen. Für die Spitzenpolitiker aller Parteien wäre dies sogar sträflich nachlässig, täten sie es nicht. Die Fristen nach einem Rücktritt sind denkbar kurz. Innerhalb von 30 Tagen müsste die Bundesversammlung zusammentreten. Horst Köhlers Rücktritt 2010 kam aus heiterem Himmel. Vollzöge Wulff den Schritt, wäre dies nicht der Fall. Die Wolken über Schloss Bellevue sind schon länger düster. Und auch dafür braucht es keinen Kanzleramtsastrologen. Es genügt der gesunde politische Sachverstand. Scheitern binnen weniger als 2 Jahren zwei von Kanzlerin Angela Merkel favorisierte und durchgesetzte Kandidaten, wird der nächste Bundespräsident oder die nächste Bundespräsidentin nur im überparteilichen Konsens durchzusetzen sein. Die denkbar knappen Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung sind ein zusätzliches Argument. Aber dies sind zugleich die Gründe, warum Angela Merkel-Wulff noch immer stützt und nicht stürzt. Die Begleitmusik übernehmen die Medien, aber auch einige Politiker aus der Union. Sie soll signalisieren, Wulff muss seinen Ankündigungen Taten folgen lassen. Glaubwürdigkeit erobert man sich nicht durch hundertfaches Händeschütteln auf dem Neujahrsempfang, sondern nur in aller Öffentlichkeit zurück.
Grenzwertig die Debatte um eine Nachfolge von Christian Wulff im Amt des Bundespräsidenten. Soweit der Kommentar von Gerd Debenbrock. Die europäische Schuldenkrise, sie findet offenbar ohne Deutschland statt. Der Bund steht mittlerweile sogar so gut da, dass Investoren sogar noch was dazugeben, wenn sie hier nur ihr Geld unterbringen können. Und es könnte noch besser kommen, denn der Bund hat vergangenes Jahr deutlich weniger neue Schulden machen müssen als erwartet. Einzelheiten von Marita Knipper.
2011 ist die Neuverschuldung des Bundes deutlich gesunken. Gestartet war man mit einer geschätzten Nettokreditaufnahme von 48,4 Milliarden Euro.
Nachdem die Kassen geschlossen sind, können wir Ihnen verkünden, dass wir davon lediglich 17,3 Milliarden Euro in Anspruch genommen haben.
Also nur ein knappes Drittel. Dank Wirtschaftsboom, ausgelastetem Arbeitsmarkt und Minderabgaben aufgrund niedriger Zinsen. Das konnte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Steffen Kampeter zufrieden vermelden. Kampeter nennt es eine Konsolidierungsdividende. Sein beamteter Kollege Werner Gatzer ergänzte:
Soweit ich den Überblick habe, und ich mache nun Haushalt schon über 20 Jahre, ist das die größte Rückführung an Nettokredit auch von einem Jahr zum anderen. Also in der Größenordnung haben wir es noch nicht gehabt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Ungeachtet dessen warnte der politische Finanzstaatssekretär Steffen Kampeter:
Diese erfreuliche Bewertung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir im Jahre 2011 immer noch eine höhere Nettokreditaufnahme haben als im Vorkrisenjahr 2008. Und deswegen bedeutet Kurs halten, dass wir vertrauensbildende Maßnahmen in die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland fortsetzen.
Das heißt, der von Bundesfinanzminister Schäuble begonnene Schuldenabkehrkurs in Deutschland und Europa wird unvermindert fortgesetzt. Das Motiv lautet:
Wer national kein Vorbild ist, kann, glaube ich, international von anderen keine Anstrengungen erwarten.
2012 wird es anders aussehen. Neuschulden in Höhe von mehr als 26 Milliarden Euro sind geplant. Und wenn der permanente Euro-Rettungsfonds ESM vorher installiert wird, muss Deutschland mit zusätzlichen Kosten rechnen. Allein für den europäischen Stabilitätsmechanismus ESM sind 4,5 Milliarden Euro vorgesehen. Auf jeden Fall wird Finanzminister Schäuble dafür dann einen Nachtragshaushalt beantragen müssen. Ab 2013 muss der Bund noch weiter sparen. Denn von dem Zeitpunkt an gilt die sogenannte Schuldenbremse.
Deutschland also, wir haben es gehört, auf der Schuldenbremse. Italien steckt dagegen tief im Schlamassel. Das Land hat unter Berlusconi derart über seine Verhältnisse gelebt, dass nur noch tiefe Einschnitte den Kollaps verhindern können. Heute nun erstes Aufatmen dort, wie überhaupt in Euroland. Denn Italien konnte sich auf dem Finanzmarkt problemlos Geld beschaffen. Wichtig dabei, zu nur noch halb so hohen Zinsen wie zuletzt. Informationen von Ulrich Bartz.
Italien hat sich am Kapitalmarkt erfolgreich Geld besorgt. Eine gute Nachricht für die Börse. Italien ist schließlich das Land, das derzeit als größtes Sorgenkind innerhalb der Eurozone gilt, weil es absolut die höchsten Schulden ausweist und weil Italien auch im Verhältnis des Schuldenbergs zur Wirtschaftsleistung nur noch von Griechenland übertroffen wird. Für Papiere, die bereits in 136 Tagen fällig sind, mussten lediglich 1,6% bezahlt werden. Für Papiere, die in einem Jahr fällig werden, musste Italien Anlegern 2,7% bieten. Viel mehr als Deutschland bieten musste für kurzlaufende Papiere. Trotzdem gilt das heutige Ergebnis als Erfolg für die Italiener, denn der Satz ist noch nicht mal halb so hoch wie im Dezember bei seiner letzten Auktion. Weniger Rendite für die Anleger gilt als Indiz dafür, dass die Anleger eben bereit sind, den Risiken etwas entspannter gegenüberzustehen. Ebenso die Tatsache, dass mit 12 Milliarden Euro genau die Summe eingetrieben wurde, die beabsichtigt war. DAX und Euro reagierten positiv, legten noch ein bisschen mehr zu, nachdem zuvor schon eine erfolgreiche Anleiheauktion Spaniens die Kurse nach oben brachte. Finanzexperte Askani Redi bleibt jedoch skeptisch.
Wir wissen, dass aktuell im ersten Quartal sehr viel neuer Kapitalbedarf besteht aus den südeuropäischen Ländern. So gesehen ist jeden Tag fast nach dem Spiel wieder vor dem Spiel. Und auch wenn es heute eine Entspannung gegeben hat, so muss man leider feststellen, es wird bald wieder neu dieses Thema auf dem Tisch sein.
Tatsächlich will Italien morgen bereits wieder Anleihen platzieren. Dann werde es richtig ernst, sagen Frankfurter Händler. Dann komme es zum Lackmustest, weil es um lange Laufzeiten gehen wird. Dann komme es darauf an, ob Anleger ebenso entspannt die längerfristigen Perspektiven der italienischen Wirtschaft beurteilen.
Wie gut sind die Aussichten für Einwanderer und ihre Kinder in Deutschland? Die Antwort ist seit Jahrzehnten die gleiche. Sie haben es in der Regel schwer, vor allem auf dem Arbeitsmarkt und in der Schule. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer, hat nun heute einen Bericht vorgelegt, der von deutlichen Fortschritten spricht. Wird jetzt also alles gut? Katrin Brandt mit den Einzelheiten.
Die Migranten in Deutschland holen auf, aber sie holen die deutschstämmige Bevölkerung nicht ein. Das ist die Erkenntnis, die sich aus dem neuen Integrationsindikatorenbericht der Bundesregierung ziehen lässt. Zwar ist Maria Böhmer, die Migrationsbeauftragte, entschlossen, vor allem die positive Entwicklung herauszustreichen.
Wir können von maßgeblichen Fortschritten im Bereich der Integration sprechen, die in den letzten Jahren erreicht worden sind. Das gilt insbesondere für in Deutschland geborene Menschen mit Migrationshintergrund.
Doch wenn Integration bedeutet, dass die Einwanderer und ihre Kinder unter den gleichen Bedingungen leben wie die gesamte Bevölkerung, dann ist der Weg dorthin noch weit, räumt auch Böhmer ein.
Noch immer sind die Unterschiede zwischen Migranten und Menschen ohne Migrationshintergrund hier in Deutschland zu groß.
Beispiel Schulabschluss. Immer mehr Jugendliche aus Migrantenfamilien schaffen es, die Schule mit einem Abschluss zu verlassen. Dennoch liegt der Anteil der Schulabbrecher unter den Jugendlichen ausländischer Herkunft deutlich über dem aller Jugendlicher. 5,7% gegenüber 2,3%. Auch die Arbeitslosigkeit unter Zuwanderern ist deutlich gesunken. Von 18% im Jahr 2005 auf rund 12% im Jahr 2010. Insgesamt waren in Deutschland jedoch voriges Jahr nur 7,7% der Erwerbstätigen ohne Job. Einwanderer stehen außerdem stärker in der Gefahr, arm zu werden. Jeder vierte von ihnen ist von Armut bedroht. Unter den deutschstämmigen Bürgern ist es nur jeder zehnte, so der Bericht. Schlüssel zur erfolgreichen Integration, da sind sich Maria Böhmer und die Verfasser des Berichtes einig, ist die gute schulische Ausbildung. Ob ein Kind in der Schule mitkommt, hat aber weniger mit seinen ausländischen Wurzeln zu tun, als vielmehr mit seiner sozialen Herkunft, also etwa dem Einkommen und dem Bildungsstand der Eltern. Forscher Rüd Koopmans sieht darin eine große Chance für die Einwandererkinder, dass nämlich,
wenn zu Hause Deutsch gesprochen wird in einer Familie mit Migrationshintergrund, die Schulerfolge der Kinder genauso sind wie bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.
Dr. Dietrich Engels wiederum hat auch Belege dafür gefunden, dass Migranten in der deutschen Bürgerlichkeit ankommen.
Von 2006 bis 2010 hat die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund um 9% zugenommen, die Wohnungseigentümer sind. Bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund bedeutet dieser Anstieg von plus 17% eine stärkere Steigerung.
Integrationsbeauftragte Böhmer will Ende Januar einen Aktionsplan zur Integration vorlegen, der überprüfbare, verbindliche Ziele setzt. Eine Einrichtung hat sie besonders im Blick.
Es ist wichtig, dass Schulen wirkliche Orte der Integration sind und dass die individuelle Förderung vorankommt.
Insgesamt leben derzeit rund 16 Millionen Menschen ausländischer Herkunft in Deutschland.
Einwanderer und ihre Kinder holen also auf, mehr aber auch nicht. Soweit Katrin Brandt mit Einzelheiten aus dem jüngsten Integrationsbericht. 7:15 ist es, Jonas Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Skandal um minderwertige Brustimplantate aus Frankreich weitet sich aus. Allein in Hamburg sind mittlerweile 180 Fälle bekannt, in denen Frauen die leicht reißenden Kissen mit möglicherweise krebserregendem Silikon eingeleckt wurden. Auch Düsseldorf weist hohe Zahlen auf. Der Skandal erstreckt sich allerdings über die gesamte Republik, denn geliefert worden ist die gefährliche Ware in alle Bundesländer. Fachleute raten, sich das Billigprodukt entfernen zu lassen. Und da tauchen natürlich Fragen auf. Antworten von Monika Kunze.
Wer soll das bezahlen? Das ist im Moment wohl eine der entscheidenden Fragen, wenn über minderwertige Ware der Firma PIP gesprochen wird. Und die Antwort lautet, die Krankenkassen stehen grundsätzlich in der Pflicht, wenn die Implantate entfernt werden müssen, weil ansonsten die Gesundheit der betroffenen Frauen gefährdet wäre. Das gibt das Sozialgesetzbuch so vor. Im Sozialgesetzbuch steht allerdings auch, wenn Patientinnen sich ohne medizinische Notwendigkeit einer Schönheitsoperation unterzogen haben und dann Probleme bekommen, können sie an den Kosten einer Operation beteiligt werden. In welchem Umfang hängt vom Einzelfall ab und auch von der Kasse, bei der die betreffende Frau versichert ist. Mit anderen Worten, es bleibt einiges offen. Und so ist das auch bei einer zweiten Frage, die derzeit im Raum steht. Wie konnte es zu diesem Schlamassel kommen? Und sind neben einer gewaltigen Portion krimineller Energie vielleicht auch strukturelle Probleme verantwortlich für die augenblickliche Situation? Immerhin gelten für Silikonimplantate, aber auch für Herzklappen oder Hüftgelenke, andere Vorschriften als für Tabletten. Für ein Implantat braucht der Hersteller nur ein Prüfsiegel. Für Schmerztabletten eine amtliche Zulassung. Ob Silikonimplantate ordentlich hergestellt werden, kontrolliert eine von vielen privaten Prüfstellen, die der Hersteller selber bezahlt. Für Beta-Blocker oder Blutverdünner ist eine unabhängige staatliche Behörde zuständig. Fällt ein Implantat unangenehm auf, so wie gerade geschehen, kann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Ärzten, Landesbehörden oder Krankenhäusern nur nahelegen, bestimmte Dinge zu tun. Werden bei einem blutdrucksenkenden Mittel Nebenwirkungen beobachtet, entzieht die Behörde die Zulassung, greift also direkt durch. So unterschiedlich kann unsere Gesellschaft nicht umgehen mit Dingen, die doch in ganz ähnlichem Maße Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen, sagen jetzt einige Experten. Vertreter der Bundesärztekammer, Vertreter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und einige Politiker fordern schärfere Kontrollen für Medizinprodukte, so der Fachbegriff für Implantate oder künstliche Hüftgelenke. Der Bundesgesundheitsminister allerdings lehnt dergleichen ab. Und so wird man sehen müssen, ob und wie Konsequenzen gezogen werden.
Ins Ausland. Dem US-Militär droht ein neuer Skandal um Leichenschändung im Kriegseinsatz. Im Internet ist nämlich ein Video aufgetaucht, das Männer in amerikanischen Uniformen zeigt, die über den blutigen Leichen von mutmaßlichen Taliban-Rebellen feixend ihren Notdurft verrichten. Militärs und Politiker in den USA sind zum einen schockiert und fürchten zum anderen verheerende Folgen. Mehr dazu von Rüdiger Paulert.
Blankes Entsetzen in den Vereinigten Staaten über das mutmaßliche Fehlverhalten von US-Marineinfanteristen. In einer schriftlichen Erklärung verurteilte Verteidigungsminister Leon Panetta die Tat aufs Allerschärfste und bestätigte, dass er die Führung der amerikanischen Marineinfanterie und den Kommandeur der ISAF-Truppen in Afghanistan, General John Allen, angewiesen habe, den Vorfall sofort und gründlich zu untersuchen. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton unterstützte wenig später Panetta. Ich teile die Ansicht von Verteidigungsminister Panetta vollständig und stimme mit ihm in der Verurteilung dieses bedauerlichen Verhaltens überein, das in diesem Video zu sehen ist. Im amerikanischen Frühstücksfernsehen war am Morgen das Video das Thema Nummer 1, wie hier beim Nachrichtensender CNN. Das Militär untersucht nun, was ein wirklich schreckliches Video zu sein scheint, auf denen Marineinfanteristen gezeigt werden, die auf tote afghanische Kämpfer urinieren. Im amerikanischen Fernsehen wurde das Video bisher nicht gezeigt. Dort beschränkte man sich auf ein Foto mit geschwärzten Stellen. Im Internet aber ist es noch immer zu sehen. Es zeigt 4 mutmaßliche US-Soldaten, die im Halbkreis stehen und auf 3 tote Afghanen urinieren und danach Geräusche der Erleichterung von sich geben. Vermutlich gehören die Scharfschützen zu einer Einheit der Marineinfanterie, deren Stammsitz Camp Lejeune in North Carolina ist. Von dort war eine Einheit bis September letzten Jahres in Afghanistan eingesetzt. Im US-Fernsehen kamen zahlreiche Ex-Militärs zu Wort, wie etwa der Vietnam-Veteran und ehemalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner John McCain. Da ist eine Handvoll von offensichtlich undisziplinierten jungen Leuten von den über 100.000 Marineinfanteristen. Das macht mich traurig. Es muss eine vollständige Untersuchung geben und die Täter müssen bestraft werden. Den ehemaligen Brigadegeneral Mark Kimmett erinnern die Bilder an die Aufnahmen aus dem Gefängnis Abu Ghraib. Sie seien abstoßend und enttäuschend.
I felt very much the same way as when I saw those photographs for the first time in Abu Ghraib. Absolute disgust.
Der ehemalige Generalmajor der Armee, James Marks, sprach dabei verärgert auch die Folgen des Fehlverhaltens der US Marines an. Ich entschuldige mich für meine Sprache, aber ich bin sehr aufgewühlt. Diese Typen haben unseren Feinden Propagandamaterial geliefert. Für Mark Kimmett ist das Ganze zudem nicht nur ein unglücklicher Rückschlag für den Auftrag des US-Militärs in Afghanistan, sondern auch für die diplomatischen Bemühungen.
It's unfortunate for the mission over there. It's going to set not only our military efforts, but our diplomatic efforts back a bit.
Rückschlag möglicherweise also auch für die diplomatischen Bemühungen durch eine offenkundige Leichenschändung. Und damit sind wir in Afghanistan selbst. Die Reaktionen auf das Skandalvideo dort fasst Kai Küstner zusammen.
Das menschenverachtende Video ist nur knapp 40 Sekunden kurz, könnte aber durchaus eine langfristige Wirkung entfalten. Tief verstört sei die afghanische Regierung, erklärte Präsident Hamid Karzai und forderte die USA auf, die Täter aufs Schwerste zu bestrafen. Politiker und Militärs wissen, wie verheerend solche Bilder für das Ansehen der internationalen Gemeinschaft sein können. Die Afghanistan-Schutztruppe ISAF bezeichnete das Verhalten der in dem Video gezeigten Soldaten als respektlos und unerklärlich. Es stimme nicht überein mit den hohen moralischen Standards, die man von den Koalitionstruppen erwarte. Noch ist die Echtheit des Filmclips nicht einwandfrei erwiesen, aber der Schaden scheint bereits entstanden zu sein. Ein Sprecher der Taliban verurteilt das Verhalten der Soldaten als unmenschlich und unmoralisch. Natürlich machen es Bilder wie diese der Propagandaabteilung der Extremisten einfach, sie auszuschlachten. Die Bilder rufen Erinnerungen wach an die Folterungen von Gefangenen in Abu Ghraib und an weitere verstörende Bilder, die im vergangenen Jahr aus Afghanistan aufgetaucht waren. US-Soldaten posierten damals mit getöteten Afghanen und zeigten sie wie Jagdtrophäen vor. Damals hatte sich der Kommandierende der NATO-Truppen Petraeus entschuldigt, genau wissend, wie sehr die Mission der ausländischen Truppen unter solchen Aktionen leidet.
Zurück nach Deutschland. Der sogenannte PFT-Skandal hat 2006 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Über 1000 Äcker wurden damals mit PFT-belasteten Klärschlämmen verseucht. Und auch das Trinkwasser von 4 Millionen Menschen entlang der Möhne und der Ruhr war gefährdet. Denn die Industriechemikalie PFT, sie gilt als krebserregend. Die mutmaßlichen Verursacher müssen sich ab heute vor dem Landgericht Paderborn verantworten. Vom Auftakt Manfred Schumacher.
Es wurde eng heute im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Paderborn. Auf der Anklagebank saßen 5 Männer und eine Frau. Und neben ihnen fast 20 Anwälte, die die Angeklagten in diesem Mammutprozess in den nächsten Monaten vertreten werden. Oberstaatsanwalt Oliver Brendel wirft den Beschuldigten in der Anklage diverse Umweltdelikte vor. Jahrelang sollen sie mit ihren Firmen in Borchen bei Paderborn und in Belgien gefährliche Klärschlämme aus der Industrie verarbeitet und an Landwirte verkauft haben.
Das System funktionierte im Wesentlichen so, dass die eingeführten Schlämme, Herkunftsland dieser Schlämme ist Belgien bzw. die Niederlande, im Rahmen des Einfuhrverfahrens und auch der späteren Abgabe umdeklariert worden sind, falsch deklariert worden sind. Das ist der Tatvorwurf. Man soll diese Schlämme bezeichnet haben als Schlämme mit recht geringer Schadstoffbelastung.
Etwa 1000 Felder verteilt über mehrere Bundesländer wurden auf diese Weise zwischen 2003 und 2006 mit dem Umweltgift PFT verseucht. Die Chemikalie gilt als krebserregend. Zum heutigen Prozessauftakt war auch Elisabeth Henne aus dem Sauerland nach Paderborn gekommen. Ihr gehört ein besonders stark belastetes Feld in Brilon-Scharfenberg. Elisabeth Henne hatte das Stück Land damals verpachtet und geht fest davon aus, dass die Verantwortlichen im PFT-Skandal vorsätzlich gehandelt haben.
Also es ist Zorn, es ist Wut, es ist teilweise wirklich auch so ein Unverständnis. Wie kann man auf so eine perverse Idee kommen, so eine Sauerei zusammenzumischen? Das ganze Dorf hat gestunken. Ein Landwirt sagte er, du hör mal, ich habe die Fenster von innen zugemacht im Stall. So hat das gestunken. Also das muss unvorstellbar gewesen sein.
Über die Äcker gelangte das Umweltgift PFT auch in die Flüsse und ins Trinkwasser. An Schwangere in Arnsberg wurde zeitweise abgepacktes Mineralwasser verteilt. Die Angler an der Möhne durften ihre Fische nicht mehr essen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Millionen Euro. Der Geschäftsführer der Borchener Firma GW Umwelt und sein Betriebsleiter sowie vier Angestellte eines belgischen Entsorgungsunternehmens müssen sich jetzt dafür vor Gericht verantworten. Ihnen drohen Gefängnisstrafen bis zu 5 Jahren, in einem Fall sogar 10 Jahre. Sie haben bislang zu den Vorwürfen weitgehend geschwiegen und auch die Verteidigung zeigte sich zum Prozessauftakt zurückhaltend. Rechtsanwalt Franz Zacharias aus Paderborn.
Wir werden zunächst erstmal zur Sache uns nicht äußern. Wir werden gucken, wie sich die Dinge entwickeln und werden dann zur gegebenen Zeit uns vorbehalten, eine Erklärung abzugeben.
Gleich zum Prozessbeginn allerdings bemängelte die Verteidigung aus formalen Gründen die Zusammensetzung des Gerichts und sie kritisierte die 140 Seiten lange Anklageschrift, die aus ihrer Sicht fehlerhaft ist. Der Prozess soll mindestens 1 Jahr dauern.
Und wir bleiben gewissermaßen vor Gericht. Große Geschichte heute in allen Zeitungen. Ein Angeklagter schießt während der Urteilsverkündung im Dachauer Amtsgericht einen Staatsanwalt nieder, der wenig später seinen Verletzungen erliegt. Es ging unter anderem um nicht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge. Woher der Mann die Waffe hatte, ist immer noch unklar. Der 54-jährige Transportunternehmer schweigt. Aus Dachau berichtet Beate Posch.
Inzwischen ist klar, der Täter von Dachau ist in Untersuchungshaft und nicht in der Psychiatrie. Peter Bürgel ist Oberbürgermeister von Dachau und einen Tag später immer noch tief betroffen von der Tat.
Es ist so unglaublich und so tragisch, dass einem endlich hier die Worte fehlen und sehr viel Mitgefühl auch für den getöteten jungen Menschen, der hier seine Arbeit gemacht hat für den Staat und ist bei seiner Arbeit hier ums Leben gekommen und es ist sowas von unfassbar, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Polizeigewerkschaften wollen sich so etwas auch nicht noch öfter vorstellen müssen und fordern deshalb Sicherheitsschleusen in den kleineren Amtsgerichten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Bayern sagt, schon kleine Maßnahmen wie eine Abgabepflicht für Mäntel, Jacken und Taschen am Eingang brächten mehr Sicherheit. Der Münchner Amtsgerichtspräsident Gerhard Zierl entgegnet, soll die Justiz Garderobieren beschäftigen? Will er tatsächlich, dass Anzugträger ihre Jacke abgeben und hemdsärmelig durch das Gerichtsgebäude laufen müssen? Außerdem, so Zierl, ist es längst nicht mehr so, dass in jedem Sitzungssaal ein Wachtmeister ist.
Wenn wir auch in jede Verhandlung einen Wachtmeister setzen sollten, bräuchten wir also eine Zahl, die mag ich mir gar nicht ausrechnen. Das gibt es seit langem nicht mehr. Da muss man ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass das notwendig wäre. Notwendig wäre eine Einlasssicherheitskontrolle möglichst durchgängig. Wenn wir so weit wären, wären wir schon sehr viel weiter.
Doch sowohl die bayerische Justizministerin Beate Merk als auch Innenminister Joachim Herrmann betonen weiterhin, Bayerns Gerichte sollen nicht zu Hochsicherheitstrakten werden.
Wir haben gezielte Sicherheitskontrollen dort, wenn auch besondere Besorgnisse bestehen. Aber ich denke, es wäre unangemessen, nun beispielsweise in einem Prozess ein Vermieter und ein Mieter miteinander streiten, deswegen jeden ständig einer Personenkontrolle von Kopf bis Fuß zu unterziehen. Das würden, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger auch als unangemessen empfinden.
Auch Justizministerin Beate Merk will weiter offene Gerichte haben und trotzdem will sie die nächste Zeit mit führenden Juristen sprechen, ob es noch weitere Sicherheitsmaßnahmen für bayerische Gerichtsgebäude geben soll. Denn seit einer Schießerei am Landgericht Landshut vor fast 3 Jahren habe sich schon einiges verändert. Jede Justizbehörde habe beispielsweise ein Sicherheitskonzept erstellen müssen.
Der Inhalt dieser Sicherheitskonzepte ist Einsatz der Wachtmeister, bauliche Vorkehrungen, Pfortendienst, Eingangskontrolle, Sicherheitsrundgänge, Meldewege in Not- und Katastrophenfällen.
Insgesamt sind, so Merk, in den letzten Jahren 3,6 Millionen Euro in bauliche Sicherheitsmaßnahmen gesteckt worden.
Neue Debatte also um stärkere Sicherheitsvorkehrungen im Gerichtssaal. Soweit Beate Posch. Und damit endet auch das Echo des Tages. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ich bin Golo Schmidt.